So, dieses Mikrofon scheint zu funktionieren. Aber sicherlich geht es noch ein bisschen lauter, damit es auch ankommt bei Ihnen jetzt. Wunderbar. Und wir haben sogar zwei Mikrofone für diese Runde. Das ist ganz wunderbar, liebe Technik des Roten Rathauses. Wir sind Ihnen dankbar dafür. Und ich begrüße Sie noch einmal oder wenn Sie später hinzugekommen sind, ganz neu zu einer kurzen, kompakten, abschließenden Runde dieses 10. Berliner Stiftungstages. Ich hoffe, Sie hatten einen interessanten Nachmittag. Ja, Perspektiven gewinnen. Wie können Stiftungen Zukunft gestalten? Das wollen wir jetzt in einer kurzen Runde, kurzen Abschlägen noch einmal diskutieren. Ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Hans Fleisch dazu gekommen ist. Ja. Ich hatte ihn schon einmal vorgestellt, von Hause aus Rechtsanwalt. Er ist bei der Flick Gocke Schaumburg Berlin, Vorsitzender des Stiftungsrates der Heinz-Trox-Stiftung, der Stiftung Berlin-Institut und der Volksfamilienstiftung. Ihnen wird mit anderen Worten nicht langweilig, Herr Fleisch, wenn ich das richtig interpretieren darf. Wir haben hier Sabine Milovan. Sie ist Leiterin der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Denkwerkstatt der Montagsstiftungen. Diese Denkwerkstatt, die interessiert uns, Frau Milovan, das können Sie sich vorstellen, gerade wenn es um Zukunft zukunftsweisende Strategien von Stiftungsarbeit geht. Und Mekonnen Mesgena ist Leiter, Referat Migration und Diversity der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Berlin. Ich grüße Sie alle ganz herzlich. Ja, ich würde ganz gerne mit einem kurzen Überblick anfangen, lieber Hans Fleisch, wenn Sie auf die heutige Landschaft von Stiftungen so schauen. Was sehen Sie denn an Potenzialen, aber auch Herausforderungen für Stiftungen, ihre Zukunftsfähigkeit sozusagen positiv zu gestalten? Ich weiß, das ist eine sehr große Frage, aber ich bin sicher, Sie werden das jetzt kompakt und präzise beantworten können.
Ja, also das ist tatsächlich eine große Frage, zumal ich sozusagen persönlich eine bestimmte Blickweise habe. Ich habe den Roman von Robert Musil nicht zu Ende gelesen, Der Mann und Eigenschaften, weil der so lang ist, aber den ersten Teil. Und im ersten Teil beschreibt er, es gibt zwei Persönlichkeitstypen. Die eine mit dem Wirklichkeitssinn und die andere mit dem Möglichkeitssinn. Und wenn man den Möglichkeitssinn sieht, dann sieht man nicht, dass hier 6 Flaschen auf dem Tisch stehen, sondern dann sieht man da 100 Flaschen. Und wenn man den ausgeprägt hat, dann sieht man die so, als seien die da. Und dann fängt man auch an, schon Wasser zu verteilen und auszuschenken und so weiter. Ja? Weil man eben, das ist Realität, wenn ich Möglichkeitssinn habe, nur noch nicht heute. Und das ist bei mir leider auch etwas überproportional vorhanden. Das heißt, wenn ich die Stiftung angucke, dann sehe ich natürlich extrem viel Potenzial in alle Richtungen. Also ich sehe, dass das beginnt beim Geld. Ich kann das Geld ja mal überhaupt nicht verstehen, ja? Muss ich einfach mal zugeben. Ja? Eines der Probleme in unserer Gesellschaft ist, dass es zu viel Geld gibt, weltweit.
Nur falsch verteilt.
Ja, aber dann muss ich eben, dann ist die Herausforderung zu gucken, wie mache ich Fundraising anders? Und wenn man sagt, na, der Spendenmarkt und das ist teuer und da gibt es eine große Konkurrenz. Nein, in bestimmten Bereichen werden fantastische Fundraising-Potenziale einfach nicht genutzt, die vor der Nase liegen und mit Möglichkeitssinn und Kreativität liegen, die vor der Nase. Jetzt bitte nicht nach dieser Sitzung jetzt 80 Leute auf mich zukommen und von mir verlangen, ein Fundraising-Konzept ihnen zu diktieren. Aber es ist im Prinzip, also da sind extrem tolle Möglichkeiten. Ich sehe nur ein Beispiel. Wir nutzen in Deutschland das Thema Sachspende noch völlig unterbelichtet. Leute geben lieber Sachen als Geld. Ja? Wenn ich Sie alle bitte, mir 100 Euro zu geben am Ausgang für einen ganz tollen Zweck oder so, dann habe ich wahrscheinlich nicht viel Geld. Wenn ich Sie alle bitte, mir 2 Stunden zu schenken im Laufe des nächsten Jahres und Sie haben einen Stundenlohn von 100 Euro, bin ich sicher, ich habe ganz viele von Ihnen im Sack, wenn ich das ganz gut mache. Also Leute geben alles außer Geld gern, also muss man das andere nehmen und zu Geld machen. So, das ist jetzt nur ein Aspekt, also Geld. Dasselbe gilt für Vermögensbewirtschaftungsfragen und so weiter. Und das gilt natürlich auch für die Zweckverwirklichung. Da haben wir extreme Potenziale, mehr Hebelwirkung zu erreichen. Jede Stiftung hat zusätzliche Wirkpotenziale. Das kann man aber nicht mit einer Überschrift machen, sondern man muss sich einfach nur mit dem Gesetz der Hebelwirkung auseinandersetzen und ein paar Dinge berücksichtigen. Und dann gibt es verschiedene Alternativen. Und zu denen muss man sich dann entschließen. Und dann bin ich auch gleich fertig. Wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Aber man muss sich überhaupt Zeit nehmen, sich diese Potenziale einfach mal genauer anzugucken Und zwar regelmäßig und dazu andere aus der Stiftungswelt mit dazu zu holen. Und die Erfahrung, ich bin ja nun seit 25 Jahren im Stiftungswelt, wie gesagt, Leute geben alles außer Geld, ist, dass in der Stiftungsfamilie es eine Solidarität gibt und wenn man Leute bittet, bei so einem Nachdenken einen halben Tag zu spenden in einer strukturierten Form, dann kriegt man tolle Leute, die man sich vielleicht sonst nie leisten könnte. Man muss sich selbst die Zeit nehmen, regelmäßig nehmen und sagen, wie können wir uns in der Strategie besser aufstellen, dass wir mehr Hebelwirkung erreichen, wenn man es denn möchte. Und was mir wichtig ist dabei zu sagen, es gibt viele Stiftungen und auch kleinere sonstige gemeinnützige Einrichtungen, die machen, was sie machen. Die wollen auch nicht mehr machen, sondern die wollen, dass das ordentlich weiterläuft, was weiß ich, eine Stadtmission unterstützen oder einen Kindergarten regelmäßig beglücken oder so etwas. Die müssen dann auch nicht über mehr Hebelwirkung nachdenken, das ist mir nur wichtig. Aber wir haben, wie gesagt, Potenziale und die ganzen Stichworte sind heute schon gefallen, durch mehr Investitionen in Kooperationen reinzugehen, durch mehr Agenda-Setting etwas zu machen, also mehr Themensetzung, ja, durchaus, was trotz Attac-Urteil geht, durch mehr politischen Einfluss und so weiter. Also das Problem ist nicht, dass es zu wenig Potenziale gibt. Es gibt zu viele auch, zu viel Geld und zu viel Potenzial in anderer Hinsicht. Die Schwierigkeit ist es, sich auf bestimmte zu konzentrieren und die durchzuhalten und zu machen. Und hier die anderen Stiftungen, die hier auch vorne mit sitzen, sind Beispiele dafür, wenn man sieht, wie die Heinrich-Böll-Stiftung früher war, was für einen Einfluss sie heute hat. Ja, die hat ihr Potenzial als Denkfabrik entwickelt im Laufe der Zeit und dadurch ihre Wirkung extrem verbessert, indem sie einfach gesagt hat, wir sind eine Denkfabrik zu folgenden Themen. Und durch so eine Fokussierung auf ein, zwei Potenziale kann man die Stiftung reicher und wirksamer zugleich machen. Mhm,
herzlichen Dank. Und Sie haben einige schöne Beispiele gegeben. Diese synergetische Evaluation fand ich besonders interessant, dass man eben auch in der eigenen Stiftungslandschaft oder bei Kolleginnen und Kollegen mal fragt, ob die einem da ein bisschen über die Schulter schauen. Ja, die Heinrich-Böll-Stiftung, gerade wurde sie genannt, deswegen mache ich gleich mal hier weiter. Wirkungsentfaltung, ist das ein ganz bewusster Prozess gewesen bei Ihnen in der Stiftung, den wir gerade hier gehört haben, sozusagen in Sachen Wirklichkeit und Möglichkeit, um nochmal diese beiden Begriffe so ein bisschen Bezug zueinander setzen. Also wenn Sie sehen, wo war die Stiftung vor 10 Jahren und wo ist sie heute, wie bewusst hat die sich sozusagen aufgestellt?
Ja, ich glaube, die Entwicklung ist tatsächlich eine bewusste, eine strategische Entwicklung gewesen, weil die Wirkungsanalyse immer im Raum schwebt. Ja, also welches Potenzial können wir entfalten mit den Ressourcen, die wir haben, mit den Ressourcen der Gesellschaft, mit dem Wissen, was auch erzeugt wird. Es ist ja nicht nur ein Wissen, was wir alleine erzeugen, sondern es ist ja auch ein Wissen, der aus verschiedenen Quellen sich speist und das entsprechend dann auch zu entfalten. Und nichtsdestotrotz werden wir natürlich immer wieder auch eines Besseren belehrt, dass bestimmte Bewegungen, bestimmte Entwicklungen in der Politik nicht einfach nur so rational und logisch auszuerklären sind. Ja? Ein 16-jähriges Mädchen entfaltet eine unglaubliche Auswirkung zu einem Thema, wozu die Stiftung seit Jahrzehnten arbeitet, zum Beispiel mit vielen Studien, mit vielen Analysen und so weiter. Ja? Also es kann bei MeToo sein, wir arbeiten an dem Thema Geschlechtergerechtigkeit, Gender, schon seit Jahrzehnten, das gehört ja auch zu diesen Markenzeichen der Stiftung und dann plötzlich wird durch so einen Twitter dann etwas entfacht. Also das müssen wir auch verstehen. Ja? Also Szenarien zu entwickeln, und zwar Zukunftsszenarien, die verlässlich sind, die auch nicht nur rumgesponnen werden, sondern die Hand und Fuß haben, das ist das eine. Das andere ist aber auch, was kannst du dadurch auch bewegen? Ja? Also man muss ja eine Gesellschaft auch motivieren, faszinieren, für eine positive, optimistische Perspektive einfach auch bewegen. Und das sind die Mechanismen, die Das kann man auf viele, viele andere Bereiche auch übertragen. Ja? Also so, es kann um Migration gehen, um Flucht. Ja? Also was wir 2015 gesehen haben, es mangelte ja nicht an Analysen, es mangelte nicht an Forderungen, an Ideen, aber plötzlich gibt es eine Fluchtbewegung, was eine ganze Gesellschaft dann auch elektrisiert. Ja? Also eine Solidaritätswelle entfacht, was keine Analyse und was kein Appell hätte bewirken können. Ja? Also, und da muss man deswegen auch immer bescheiden sein mit der eigenen Arbeit, trotzdem fundierte, sachliche Arbeit liefern und gleichzeitig aber auch am Puls der Gesellschaft bleiben. Was bewegt eigentlich die Gesellschaft?
Sabine Millowan, wenn Sie in der Denkwerkstatt sitzen, und ich denke mal, Sie sitzen da nicht alleine mit vielen anderen Menschen, wo taucht hier Zukunft und wie taucht sie vor allem auf? Was genau beackern Sie für Themen in dieser Denkwerkstatt?
Also wir denken nicht nur, wir handeln auch, das mal vorab geschickt. Die Denkwerkstatt ist eine der Stiftungen der Unternehmensgruppe oder Stiftungs- und Unternehmensgruppe Montag. Die Montag-Stiftungen in Bonn gehen zurück auf den Stiftungsgründer Karl Richard Montag und sind aktiv mit drei operativen Stiftungen, die Montag-Stiftung Jugend und Gesellschaft, Montag-Stiftung Urbane Räume und Montag-Stiftung Kunst und Gesellschaft in den Feldern gemeinwohlorientierte Stadtteilentwicklung. Dann Teilhabe in der Kunst und im Bereich Bildung, dort schwerpunktmäßig mit pädagogischer Architektur. Und ich wollte erst mal sagen, ich finde faszinierend, welche Perspektivenvielfalt hier heute zum Ausdruck gekommen ist. Weil wenn wir solche Fragen nehmen wie können Stiftungen Zukunft gestalten, es zeigt sich auch die Komplexität dieser Frage. Es lässt sich eben nicht einfach so beantworten, weil es eben ganz viele Perspektiven gibt. Jetzt kriege ich den Schwenk auch zu unserer Arbeit. Ich habe einen Satz aus der Anfangsrunde aufgegriffen, der hat mir gut gefallen. Das war so dieser, ich glaube, den hat Herr Oldenburg gesagt am Anfang. Stiftungen, die Zukunft gestalten wollen, ich verkürze jetzt, müssen sich auch selbst aktualisieren. Also wenn ich ein bestimmtes Leitbild habe und habe den Anspruch, Gesellschaft zu verändern, was ja irgendwo alle Stiftungen haben, Impulse zu geben in eine sich wandelnde Gesellschaft, dann muss ich auch mich nicht nur selber aktualisieren als Stiftung, sondern mich auch reflektieren und mich fragen, wie werde ich eigentlich diesem Leitbild, was ich habe, gerecht? Naja, und bei uns war es so, der Stiftungsgründer hat seinerzeit dieses Leitmotiv aufgerufen, Handeln und Gestalten in sozialer Verantwortung, mit bestimmten Werten, die dort festgeschrieben sind. Und wir sind halt irgendwann hingegangen als Denkwerkstatt und haben gesagt, okay, wie haben wir das denn eigentlich jetzt umgesetzt? Was heißt das konkret? Was heißen diese Werte und wie haben wir die mit Leben gefüllt? Und es ist ja auch vielfach die Rede von Wirkung. Wir sind wirksam, wir haben gewirkt. Wir haben gesagt, was heißt denn eigentlich Wirkung? Und aus welcher Perspektive ist das gemessen und kann man eigentlich immer nur ein Instrument nehmen, um Wirkung zu messen? Und je mehr wir uns damit beschäftigt haben, in ganz vielen verschiedenen Gesprächen mit Experten, mit Leuten aus den Projekten, die wir machen, sind wir dann immer mehr dahin gekommen zu sagen, nee, es gibt ganz, ganz viel, was man bedenken muss und Wirkung ist als Prozess zu sehen, der eigentlich nie endet. Also im Bereich gemeinwohlorientierte Quartiersentwicklung kann ich sagen, ich habe das jetzt abgeschlossen. Und aus unserer Sicht hat das die und die Wirkung entfaltet, die wollten wir erreichen. Aber wenn ich jetzt in den Stadtteil gehe, treffe ich vielleicht doch ein paar Leute, die sagen, nö, für mich war es aber vorher besser. Und auch das ist eine Wirkung.
Wie sehr nehmen Sie denn, Herr Fleisch, solche Art von Reflexionen wahr in der Stiftungsszene? Findet das tatsächlich überall statt, solche Prozesse, die gerade Frau Millowan uns geschildert hat? Das ist ja nicht immer einfach, das ist ja auch sehr selbstkritisch als Herangehensweise.
Also es findet statt bei Veranstaltungen wie dieser und Leuten, die zu solchen Veranstaltungen kommen. Und es gibt sehr viele Stiftungen, gerade mit denen ich im Moment zu tun habe. Ich bin auch noch bei mehr Stiftungen beruflich tätig als den gelisteten. Aber da findet es nicht statt. Und obwohl ich das dann mitbringe, wenn ich mit so etwas komme, dann ist das auch weit weg. Das muss man einfach realistisch sehen. Ja, also nehmen wir mal nur eine der Listeten da, die Trox-Stiftung. Das ist wirklich eine schöne Stiftung, denen gehört ein Unternehmen, die Trox-Gruppe, Marktführer Lüftung, Luft rein, Luft raus. Ja, und diese Stiftung fördert einen wirklich interessanten Bereich, im wissenschaftlichen Bereich schwerpunktmäßig und noch so ein paar soziale Sachen oder so etwas. Und die handelnden Akteure davon, die sind weit weg von dem, was wir hier so reden. So, das ist so. Und dann kann ich das, ich kann das so ein kleines bisschen da vorsichtig reinbringen. Ein ganz bisschen, aber das sind nicht die Themen. Wir haben jetzt gerade gestern nochmal die Sitzungsunterlagen für die nächste Sitzung gemacht. Da kann ich ein bisschen dieses oder jenes beibringen. Aber es geht wirklich dann sehr konkret um die Frage, wie man vielleicht dieses oder jenes Wissenschaftsprojekt dann noch ein bisschen anders gestalten kann. Machen wir ein bisschen mehr Stipendien statt Forschungsprojekte und so anhand gewisser Kriterien. Aber das muss man sehen. Stiftungen kommen zu diesem Prozess, dass sie sich selber überprüfen, entweder weil sie auf so einer Veranstaltung waren und da inspiriert sind oder weil sie irgendwo so ein bisschen unzufrieden sind oder wegen eines Generationswechsels. Also bei der Familie Fiesmann, die sind ja so ähnlich, ja, die machen nicht Luft rein oder raus, sondern warm. Die haben auch Stiftungen, da gab es gerade einen Generationswechsel. Da ist jetzt die junge Frau Fiesmann da und die junge Frau Fiesmann, die guckt da anders drauf. Und die fängt jetzt an, alles nochmal richtig und nicht mit Gewalt oder so. Aber es ist einfach schlicht, statt Mutter Fiesmann ist da jetzt Tochter Fiesmann. Das ist der Grund und dann findet so etwas statt. Aber gerade das ist wichtig, solche Veranstaltungen wie diese hier auch, ja, weil dann doch die eine oder andere das mit nach Hause nimmt und dadurch inspiriert ist. Oder aber, wie gesagt, weil man unzufrieden ist, dass es dann oder nicht so ganz zufrieden ist nach einer gewissen Zeit. Das ist auch ganz gut. Das ist ja, und kann ich aus meiner Zeit vom Bundesverband erzählen, dass interessant ist, die psychologische Kurve nach der Stiftungsgründung. Also im ersten Jahr und rund in die Gründung, sehr pauschal, ich kenne sie von mir, aber das im ersten Jahr ist Euphorie, ja, und dann wird das Logo neu gestartet und ganz toll. Ja, und im zweiten Jahr ist auch noch Euphorie, es geht los jetzt und so weiter. Also im dritten Jahr merkt man, also es dauert ein bisschen länger und geht so. Und im vierten Jahr beginnt die Euphorie in eine Frustration umzuschlagen. Und im fünften Jahr tritt man im Bundesverband Deutscher Stiftung ein und dann habe ich immer gesagt,
Moment mal, ihr aber hättet in euch
die Frustsachen sparen können, gleich am Anfang mit anderen Stiftungen über sowas reden. Und das wiederholt sich manchmal nach einer gewissen
Im
Zeit.
Im Frustjahr miteinander reden oder wann genau miteinander
Nein,
reden?
Nein, bevor das überhaupt losgeht, dass man von vornherein sagt, wie kann ich mich eben strategisch aufstellen und das so alle fünf Jahre immer wieder mal überlegen anhand ganz einfacher Fragen und mit ganz einfachen Techniken. Also es gibt so zum Beispiel die drei Verschwendungsfragen. Ja. Wie kann ich dasselbe mit deutlich weniger Zeit und Mitteleinsatz erreichen? Wir alle denken, da denke ich doch ständig dran, ich bin doch sparsam und drauf und runter. Irrtum. Da gibt es ganz kreative Möglichkeiten, um es zu illustrieren, die Michael-Sucko-Stiftung. Da hatte der Geschäftsführer die Aufgabe, endlich mal Transparenz und so einen Jahresbericht zu machen. Aber die Michael-Sucko-Stiftung, der Stiftungsrat, hat das ganze Geld für Umwelt ausgegeben. Da war keine müde Mark für den Geschäftsbericht, für den Jahresbericht. Der sollte aber schick sein. Und dann hat er erfunden sozusagen einen Jahresbericht, der hat dann einen Kommunikationspreis gewonnen. Der hat Hausaufgabenheftchen gewissermaßen von Schülern genommen, da passt nicht viel rein, hat das Wesentliche da primitiv reingeschrieben. Muss ich mal angucken, die sind dabei jetzt geblieben. Das war einer der effektivsten Jahresberichte. Alle haben das gern mitgenommen, ins Jackett und so weiter. Also
klein und kompakt.
Mit kreativen Möglichkeiten nochmal einfach sich Zeit nehmen zu der Frage, wie kann ich dasselbe mit weniger Aufwand erreichen? Zweite Verschwendungsfrage ist, wie kann ich mit demselben Aufwand an Zeit und Geld mehr entfalten? Und zwar mit Kreativmethoden und die dann abwägen und so weiter. Und sich dafür Zeit nehmen. Und nicht mal nur so immer mal auf einer Zugfahrt vielleicht nachdenken oder so mit anderen Leuten zusammen, mit bestimmten Kreativtechniken. Und dann gibt es die dritte Frage, die stellen sich Stiftungen fast nie. An welcher Stelle muss ich mehr Geld ausgeben, damit ich das Verhältnis von eingesetzten Mitteln und Zeit und Effekt vergrößern kann. Zum Beispiel mehr Geld in die Qualifizierung meiner Ehrenamtlichen stecken oder so etwas. So. Und das muss man mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf allen Gebieten tun im Stiftungshandel. Nicht jedes Jahr und alles. Und auch nicht nur für die Zweckverwirklichung, sondern für alles. Mit einer gewissen Regelmäßigkeit muss man einfach in den Kalender eintragen. Ja, Februar 2021 stellen wir diese Fragen mal bezogen auf unsere Öffentlichkeitsarbeit.
Super, Sie geben uns richtig tolle Tipps hier gerade mit auf den Weg. Ja, also tragen sich das alle schön ein. wie man das so anstellen kann. Klingt übrigens das, was Sie geschildert haben, über diese Kurve, wie es anfängt, wie es aufhört, fast wie so eine Beziehung, wobei es gibt keinen Bundesverband für Beziehungen, aber möglicherweise irgendwann ja auch mal. Ich würde ganz gerne, wir haben jetzt sehr das Operativ-Strukturelle von Ihnen gehört und den Transformationsgedanke, wie man den sozusagen proaktiv fördern kann. Ich würde ganz gerne noch mal hören, Mekonnen, Mesgena, wenn in Sachen Wirkung sowas passiert, was Sie gerade geschildert haben, nämlich dass auch ein CDU-Politiker so spricht wie vielleicht vor 30, 40 Jahren noch die alternative Liste, ja, also klimafreundliche Städte und solche Dinge in den Mund nimmt. Also denke ich oft, Mensch, so sind die damals ja mal angetreten, das, was heute grün ist, und jetzt ist es sozusagen Konsens. Das stelle ich mir auch herausfordernd vor, und Sie haben es ja auch ganz kurz schon skizziert. Wie kann ich mich als Stiftung, die sich auf solcherlei Themen dann immer wieder auch schon seit Jahren, Jahrzehnten konzentriert hat, weiterentwickeln? Wo sind denn dann sozusagen die Haken, die Sie probieren zu setzen, thematisch, wenn sowas schon in aller Munde ist?
Ich würde mal die beiden Impulse einfach mal so verbinden, durch ein Beispiel. Letzte Woche hatten wir eine Veranstaltung bei der Konrad-Adenauer-Stiftung zusammen zur Religionspolitik, zu dem Verhältnis von Stadt und Religion. Nicht nur, weil der Ton der Menschen in der CDU sich verändert hat, sondern auch in die andere Richtung verändert sich ja auch. Ja? Also es ist ja ein Zugehen aufeinander. Und was ich aber auch wichtig finde, ist, was er vielleicht auch ein bisschen angedeutet hat, also nicht nur der Austausch von Erfahrungen, sondern ich finde auch der Austausch von Ressourcen auch oft wichtig, ja, um gewisse Veränderungen zu bewirken. Ich habe ja vorhin gesagt, wir müssen nicht jede Ressource erarbeiten, sondern es gibt eine Reihe an Ressourcen. Dazu können ja auch Erfahrungen anderer sein, dazu können aber auch Erkenntnisse anderer sein, dazu können aber auch Perspektiven anderer sein. Ja? Also wenn wir die alle als Ressource betrachten und dann sehen, okay, in welche Richtung wollen wir die Gesellschaft begleiten? Welche Zukunftsszenarien wollen wir entwerfen? Und mit wem gehen wir diese Wege? Ja, also manchmal sind es auch kontroverse Wege, die müssen wir auch gehen. Wenn wir mit Kolleginnen und Kollegen der Adenauer-Stiftung zusammensitzen, haben wir sehr oft sehr abweichende Perspektiven, aber das ist genau die Realität da draußen in der Gesellschaft. Und genau da an diesen Dingen, an den Reibungen zu arbeiten, aber auch daraus Energie zu entwickeln, finde ich sehr spannend. Weil nur dadurch einfach auch zukunftsgestaltet werden kann.
In der Tat, Reibung erzeugt ja auch Wärme. Nicht immer, aber oft. Rein physikalisch gesehen, wir hatten ja heute schon die Hebelkraft. Abschließend, Sabine Milovan, die Transformationsschnelligkeit einer solchen Stiftung, die würde mich noch interessieren. Was machen Sie da für Erfahrungen? Wie schnell lässt sich denn ein Prozess, der ja doch sehr essentiell geht, vorantreiben? Wie ist das bei Ihnen?
Transformationsschnelligkeit. Interessanter Begriff, ne?
Ja, es sind lauter interessante Begriffe, die man hier heute aufschlägt.
Ich glaube, das wäre vermessen, wenn ich da jetzt eine allgemeingültige Aussage mache.
Nee, einfach aus Ihrer Erfahrung natürlich bei Ihnen.
Meine Erfahrung ist, oder das, was wir jetzt für uns eben entwickelt haben, wir haben gesagt, man muss im Prozess immer darauf gefasst sein, dass doch irgendwas ganz anders laufen kann. Also ich kann mir ein Ziel nehmen oder ich kann sagen, das Ziel möchte ich erreichen. Ich habe eine Strategie, ich arbeite darauf hin. Ich muss aber so flexibel sein, unterwegs auch nochmal umzudenken.
Das ist oder die auch, große Kunst wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Und zwar, also unsere Arbeit ist eben, wir sagen, wir arbeiten zielorientiert, doch auch prozessorientiert. Und prozessorientiert heißt eben in dem Sinne, dass alles, was unterwegs passiert, ich aus einem bestimmten Blickwinkel auch als Ergebnis betrachten kann. Also es gibt nicht ein Ergebnis, was zum Schluss da steht, sondern ich betrachte alles als Ergebnis, was eben unterwegs passiert. So, es ist vielleicht jetzt ein bisschen verwirrend.
Nö, nur das ist die Erfahrung aus unserer Herangehensweise.
Ja, es sicherlich hilft. Nein, weil es sind eben komplexe Projekte. Ne? Wir arbeiten mit Menschen, und wo man mit vielen Menschen arbeitet, sei es im Bereich Bildung, da kann ich nie Bildung oder gemeinwohlorientierte Stadtteilentwicklung, ich kann da nie so ganz genau sagen, ich mache das jetzt und aha, da ist der Punkt der Transformation, da hat der eingesetzt. Also ich finde sehr wichtig zu sehen, es sind Impulse, es ist ein Prozess, der in Gang gesetzt wird, und ich kann mir was vornehmen, ich kann sagen, das Projekt natürlich innerhalb von 5 Jahren, und wenn es denn in 5 Jahren so ist, wunderbar. Es kann aber auch sein, dass es 6 Jahre dauert. Also das meine ich damit. Ne? Ich glaube, das meinte ich eben auch mit dem Reflektieren. Man muss so reflektiert sein, das eigene Leitbild immer zu überdenken, auch zu gucken, wenn man mit sowas unterwegs ist wie Gestalten in sozialer Verantwortung. Die Gesellschaft verändert sich auch. Und es hat vor 10 Jahren was anderes bedeutet als heute. Und es wird in 10 Jahren, ne? Deswegen fand ich auch die Gemina Picht von Futur 2, die eben gesagt hat, wir stellen nicht die Frage, was wird sein, sondern wir gehen in Futur 2 und ja, sagen, wie wird es gewesen sein? Und auch das ist wieder so eine Frage der Perspektive.
Ja. Dann danke ich Ihnen. Ich meine, wir hätten natürlich jetzt noch viel länger in all diese kleinen Themen, Unterthemen, die Sie hier genannt haben, gehen können, die ein bisschen vertiefen können, aber das überlasse ich Ihnen jetzt beim Empfang, der ja jetzt noch ansteht. Herzlichen Dank an Sabine Milovan, an Mekonnen Meskena und an Hans Fleisch für diesen kurzen Schlagabtausch. Applaus